Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Alle Lobpreiser sind leider in den Ferien oder sonst beschäftigt. Jürg ist in Turin seit Monaten wieder mal. Hat sich sehr gefreut, wieder mal gehen zu dürfen. Also eigentlich stimmt das nicht. Nicht alle Lobpreiser sind abwesend. Ihr seid ja hier. Die Musikanten sind nicht hier. Aber ihr seid hier und ich kann mich erinnern, einmal an der Bibelschule ist der Leiter reingekommen und hat gesagt, heute machen wir Lobpreis ohne Instrumente. Das war ganz gut. Manchmal ist das ganz gut, sind wir irgendwie so in einem Trump und dann, wenn man dann mal so ein bisschen rausgeworfen wird, schadet das gar nichts. Ja, die Corona-Zeit war für mich auch eine Zeit, wo ich mir vermehrt Gedanken gemacht habe über das Konzept Gemeinde. Was hat Gott sich dabei gedacht? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das, was ich bisher als normal für Gemeinde anschaute, nicht mehr möglich war. Gottesdienste und dergleichen. Und so ein Lockdown empfand ich auch als eine Herausforderung, uns einmal Gedanken zu machen über unsere Vorstellung von Gemeinde, das auch mal positiv zu hinterfragen. Gerade auch im Hinblick auf die Endzeit, wo vieles anders werden wird und wir wahrscheinlich noch viel mehr aufeinander angewiesen sein werden und neue Wege gehen müssen, ist das gut, wenn wir uns mal ein paar Gedanken über Gemeinde, wie sie Gott gefällt, machen. Die Bibel gibt uns sehr viel Aufschluss darüber, wie die erste Gemeinde war. Kürzlich habe ich einem Buch einen guten Gedankenanstoß gelesen. Stell dir einmal vor, da ist ein ganz einsamer Inselbewohner, hat noch nie vom Christentum gehört oder in einer Gemeinde gewesen, dann wird ein neues Testament angeschwemmt. Er liest darin die Evangelien, die Apostelgeschichte und macht sich so ein Bild von Gemeinde. Dann wird er plötzlich eines Tages entdeckt und kommt, sagen wir mal, in die Schweiz. Dort besucht er ein paar Gemeinden und dann ist er eher erstaunt, denkt, also vieles ist nicht unbedingt gerade deckungsgleich mit dem, was ich da gelesen habe. Es ist mir natürlich klar, wir leben in einer ganz anderen Zeit und haben andere Herausforderungen und vieles ist nicht mehr möglich, wie es damals war. Dennoch denke ich, dass es gut ist, dass wir uns Gedanken machen, um was geht es da eigentlich wirklich bei der Gemeinde. Die Form hat und muss sich ändern, aber der Inhalt, die Werte, die müssen unbedingt die gleichen bleiben. Wenn ich im Praise Camp oder an der Explo eine Umfrage machen würde, sag mir mal 5 Punkte, was ist eine Gemeinde, die dir gefällt. Hängt wohl auch ein bisschen mit dem Alter von den Befragten zusammen, was sie antworten würden, aber ich bin sicher, da wären guter Lobpreis, ansprechende Predigt, aktive Nächstenliebe, vielseitiges Programm ganz oben auf der Liste. Was würdest du ganz oben auf die Liste setzen? Ich könnte mir vorstellen, dass es uns passieren kann, dass wir verwechseln. Die Gemeinde, die uns gefällt, die gefällt Gott sowieso auch. Vielleicht machen wir da schnell so einen Kurzschluss und denken, ja, ja, das ist schon so. Aber ist es wirklich so? Wir müssen auch unterscheiden, Gemeinde, also ist der Leib Christi. Wir sagen ja, ich gehe zur Gemeinde und meinen dann, ich gehe in den Gottesdienst. Aber das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Der Gottesdienst ist einfach ein Event, ein Ausdruck der Gemeinde. Aber Gemeinde ist der Leib Christi. Ich möchte heute Morgen nicht auf die verschiedenen Formen von Gottesdienst eingehen, sondern über den Leib Christi hier auf Erden sprechen. Im Buch der Offenbarung lesen wir von 7 Gemeinden. Die Zahl 7 ist die göttliche Vollkommenheitszahl. Also diese Gemeinden sprechen für alle Gemeinden. Und somit auch zu uns. Sie zeigen uns, wie Gott seine Gemeinde sieht. Jesus gibt diesen Gemeinden beides, Lob und Tadel. möchten wir mal anschauen, was er lobte und was er tadelte. Die sieben Schriftschreiben, also die sieben Briefe, waren Briefe an existierende Gemeinden im Raum Kleinasien, der heutigen Türkei. Für uns ist es immer noch von großer Bedeutung, weil sie klar zeigen, wie Jesus seine Gemeinde sieht, was ihm wichtig ist und was nicht so. Die folgenden Dinge sind in den verschiedenen Sehnschreiben teils mehrfach erwähnt. Zum Beispiel Mühe und Anstrengung im Dienst, Ausharren, die Bösen nicht ertragen, also Sünde nicht dulden, Liebe, das Wort bewahren, Treue, Glaube, seinen Namen nicht verleugnen, Buße tun, die Werke der Nikolaiten hassen und Isabel nicht dulden. Von wegen ein kleiner Einschub zum besseren Verständnis. Wer waren diese beiden Personen oder Personengruppen? In Offenbarung 2,20 lesen wir, dass Isabel eine falsche Prophetin war. Durch ihre Lehre verführte sie die Menschen zur sexuellen Unmoral und ermunterte sie, ohne Bedenken Götzenopferfleisch zu essen. Interessant ist, dass Jesus sagt, dass sie seine Knechte verführte. Also nicht Menschen, die ihm nicht dienen oder ihn nicht kennen, sondern er sagt, sie verführt seine Knechte. Und wozu verführte sie diese? Wir haben es gehört, zur Hurerei. Damit ist nicht nur sexuelle Unmoral gemeint, sondern auch die Gemeinde ist verführt für weltliche Dinge. Sie beschäftigt sich mit vielem anderen, nicht nur mit Gott. Oder nicht Gott ist an erster Stelle. Und das Götzenopferfleisch, das ist auch symbolisch gemeint, dass sich die Gemeinde nährt vom Opfer zu anderen Göttern. Damit ist natürlich nicht, sind nicht so Holzfiguren oder sowas gemeint, sondern andere Götter. Was könnten da noch so andere Götter sein? Zum Beispiel Arbeit, zum Beispiel Ansehen, einen guten Ruf zu haben, Geld, Familie oder einfach auch nur ein bequemes Leben, müheloses Leben zu leben. Das können Götter sein in unserem Leben. Ich denke, dass Isabel nicht eine Person war oder eine Personengruppe, auch nicht eine Denomination. Es ist eine Haltung, die wir in vielen Gemeinden und leider auch in unserem Leben immer wieder sehen können. Wir sind leider auch von dem betroffen. Wer waren die Nikolaiten und was lehrten sie? Laut Bibellexikon waren sie eine Gruppe von Irrlehrern, die in der Gemeinde von Ephesus und Pergamon Anhänger hatten. Sie hielten Götzenopfer und Hurerei für erlaubt, also ganz ähnlich wie Isabel. Sie lehrten auch, dass die Erlösung allein Sache geistiger Erkenntnis sei. Die rechte Erkenntnis mache schon vollkommen. Sie missinterpretierten die Gnade Gottes und lehrten, dass Gehorsam und Heiligung überflüssig sei. Nun möchte ich kurz auf einige Dinge eingehen, die Jesus in seinen Briefen sagte. Wie gesagt, er gibt der Gemeinde beides. Lob und Tadel. Und er geht recht persönlich auf die Gemeinden ein und dennoch sind einige Themen auch allgemein und gelten heute noch. Jesus spricht von Mühe und Anstrengung im Dienst. Wenn wir das nur schon hören, löscht es uns doch fast ab, oder? Hat er uns nicht ein Leben in Fülle verheißen? Das geht nach unserem Denken nicht mit Mühe und Anstrengung zusammen. Zur Gemeinde in Ephesus hat er gesagt, ich weiß, wie viel Gutes du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Offenbarung 2,2. Luther übersetzte, ich kenne deine Werk und deine Mühsal. Also das hat etwas auch mit ein bisschen mit Schweiß zu tun wahrscheinlich. Es ist doch schön, zu wissen, dass Gott unsere Mühen sieht und unseren Einsatz nicht achtlos an ihm vorbeigeht. Ich möchte sehr dick unterstreichen, wir sind aus Gnade gerettet. Nichts bringen eigene Werke dazu. Wir müssen kein bisschen uns anstrengen, um gerettet zu werden. Kein bisschen. Es ist ein Geschenk von Jesus. Nur annehmen, was er für uns getan hat. und schon sind wir gerettet. Wir müssen bei Gott nicht punkten, weil Jesus unsere Punktkarte schon vollgemacht hat. Das ist so genial. Und das soll uns motivieren, uns einzusetzen für sein Reich. Dass er auch ein reicher Belohner ist, ist natürlich eine nette Nebenerscheinung und motiviert uns noch zusätzlich. Jesus erwähnt Ausharren. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Offenbarung 2,3. Um Jesu willen viel aushalten, auch das geht an Gott nicht unbeachtet vorbei. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Aushalten nicht mehr so top-favorite ist, oder? Wenn ich daran denke, was unsere Eltern oder Großeltern ausgehalten haben, dann denke ich, das, was wir heute machen, ist Peanuts dagegen. Also ich zum Beispiel wäre keinesfalls gewillt, von Mond nach Fisch zur Arbeit zu laufen und das noch im Winter. Es käme mir nicht in den Sinn, aber die Generationen vor uns haben das gemacht. Und deswegen denke ich, dass es auch für uns ein bisschen herausfordernder ist, für Jesus etwas auszuhalten. Für Jesus Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Diese Unannehmlichkeiten können natürlich ganz verschiedener Art sein. Spott oder Missverständnis bei der Arbeit um seines Namens willen ist ja noch recht gut zu erträglich. Schwieriger wird es, wenn es unser Fleisch betrifft. Damit meine ich jetzt aber nicht nur Verfolgung, wie es in vielen Ländern wirklich Tatsache ist. Damit meine ich auch, freiwillig einen extra Aufwand zu machen, auf ihn harren, ausharren, im Gebet oder Fasten durchzudringen. Das tut dann schon ein bisschen mehr weh. Jeder kann da selbst für sich entscheiden, was oder wo er um Jesu Willen etwas aushält. Wo er sich nicht entmutigen lassen will und durchdringen will. Wir haben ja in letzter Zeit einiges gehört vom Gott aller Hoffnung oder vom Gott aller Ermutigung. Nur als kleine Erinnerung, nicht aufgeben, auch wenn die Mauer sich keinen Zentimeter bewegt hat nach x-facher Umrundung. Es ist zu schade, am 7. Tag in der 6. Runde aufzugeben. Gott steht zu seinen Verheißungen in seiner Zeit. Dritter Punkt ist die Liebe. Ja, ich sehe alles, hat Jesus gesagt, was du tust. Ich weiß um deine Liebe und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standhaftigkeit. Heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Offenbarung 2,9. Liebe und Werke gehen Hand in Hand. Liebe und Taten, das gehört zusammen. Es ist zwar gut möglich, Werke zu tun ohne Liebe, das kennen wir aus dem 1. Korinther 13, dem Hohelied der Liebe. Aber es ist eigentlich praktisch unmöglich zu lieben, ohne dieser Liebe auch Ausdruck zu verleihen. Paulus sagte, dass die Liebe Gottes ihn drängt. Die Liebe Gottes ist also ein Motor in unserem Leben, der uns motiviert, diese Liebe zu streuen. Darum ist es auch so wichtig, dass wir selber diese Liebe immer wieder aufnehmen und uns dieser Liebe aussetzen und sie in uns aufsaugen. Wir müssen sie nämlich nicht produzieren, wir können einfach Kanäle sein. Jesus hat gesagt, dass man an unserer Liebe erkennen wird, dass er unser Gott ist. Das lesen wir ja auch in der Apostelgeschichte, wo es heißt, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Offensichtlich war diese Liebe so ein Kennzeichen, nämlich sogar der antike Schriftsteller Tertullian hat geschrieben, seht, wie sie einander lieben. Das war also ein Zeichen dieser Gemeinden. Wir lesen zwar auch von Uneinigkeit, sogar von Spaltung, aber über allem war es doch die Wertachtung wahrscheinlich, das Bemühen um die Liebe, die sichtbar war. Liebe heißt nämlich nicht unbedingt, dass wir immer einer Meinung sein müssen, sondern dass wir einander trotzdem, trotz Meinungsverschiedenheiten, achten und ehren. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Liebe, seine Jünger sind. Viertens spricht Jesus vom Glauben. Genauso wie Gott unsere Werke und unsere Liebe kennt, kennt er auch unseren Glauben. Glaube ist in Gottes Augen etwas sehr Kostbares. Er wird in der Bibel sogar kostbarer als Gold beschrieben. Petrus sagte, dass unser Glaube durch Proben sich bewähren wird und als wertvoller und beständiger erweisen wird als pures Gold. Hey, da gibt es keine Inflation, oder? Wir haben ein etwas Wertvolleres als pures Gold in uns. Wer kennt denn die Jahreslosung von 2020? Sie heißt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, Markus 9, 24. Ich finde diesen Vers sehr tröstlich. Es geht mir manchmal nämlich auch so. Ich denke, das kennt ihr auch. Ich glaube. Ich weiß, Gott liebt mich. Ich weiß, er kann alles. Und trotzdem nagt da manchmal so ein bisschen Unglaube oder Zweifel. Kümmert er sich wirklich? Warum erhört er meine Gebete nicht so, wie ich mir denke? Das ist gut, wenn wir immer wieder zu Gott kommen und sagen, hilf meinem Unglauben. Kürzlich habe ich mich etwas mit Abraham vertieft auseinandergesetzt. Er wurde ja Vater des Glaubens genannt. Und doch auch sein Glaube war nicht ohne Zweifel. Das gab ja dann auch weitreichende Konsequenzen für sein selber Nachhelfen. In einigen Bibelübersetzungen wird das Kapitel 11 im Hebräerbrief mit Vorbilder oder Helden des Glaubens überschrieben. Interessanterweise geht es da immer zuerst um Glaube, aber das kommt immer auch eine Tat. Weil sie glaubten, taten sie. Weil sie Gott vertrauten, haben sie. Glaube äußert sich auch in einer gewissen Lebenshaltung. Und in Gottes Augen werden wir zu Helden, wenn wir einfach glauben und ihm vertrauen. Wenn wir kindlich vertrauen und sagen, Vater, du schaffst das, du machst das. Das kommt gut mit dir. Leider musste Jesus auch tadeln. Wir sehen eine Anzahl Punkte in den verschiedenen Gemeinden, die der Herr tadeln musste. Wofür er zur Buße aufgerufen hat und sogar mit Gericht drohte. Dies sind der Reihe nach folgende Punkte: die erste Liebe verlassen, an der Lehre Biliams festhalten, Götzenopfer, Unzucht, dulden, was Isebel lernt, den Namen, dass man lebt, nicht gerecht zu werden, Lauheit, Überheblichkeit, falsches Gesättigtsein. Keine schönen Dinge, aber ich finde, wir sollten uns auch diesen stellen. Ich finde, wir sollten sie ernst nehmen und persönlich darüber nachsinnen. Ich finde es wichtig, dass wir uns selber auch immer wieder prüfen und von Gott zurechtbringen lassen. Ich glaube, wir leben in der Endzeit und ich glaube, Jesus wird bald wiederkommen. Und ich für mich möchte rein und heilig vor ihm sein und möchte so leben, dass es ihm Freude bringt. Ich möchte, dass Jesus in meinem Leben aufräumen kann mit Dingen, die ihm nicht gefallen. Und ich finde es so schön, wenn Gott uns zurechtbringt, dann sind wir nicht am Boden zerstört, wie jetzt der Freddy heute erzählt hat. Dann baut das auf. Dann ist das schön, dann sind wir nicht verurteilt und irgendwie fix und fertig, sondern er bringt uns zurecht und zeigt uns immer wieder seine Liebe, seine Vergebung, seine Annahme. Er kann uns zurechtbringen und trotzdem ist uns wohl. Das schafft Gott. Ich möchte ganz kurz auf einige Punkte eingehen. Die erste Liebe verlassen zum Beispiel. Gott aus Gewohnheit, aber ohne Leidenschaft nachzufolgen, ist eine traurige Sache. Das ist nicht nur für Jesus schmerzlich, sondern auch für uns. Dann wird das ein Krampf. Dann ist da keine Freude mehr. Aber wenn wir ihn lieben, wenn wir geführt sind, erfüllt sind von dieser Liebe, dieser Leidenschaft, dann motiviert das uns, dann ist das etwas ganz anderes. Ach nicht, ich muss jetzt noch beten, wann ist endlich die stille Zeit vorbei? Es ist etwas ganz anderes, wenn wir eine Begegnung mit dem Herrn haben, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn erleben. Das macht unser Leben als Christ schön. Der Gemeinde in Sardis sagte Jesus: Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Offenbarung 3,1. Es ist also möglich, ein tolles Gemeindeprogramm zu haben. Sogar so toll, dass man dafür bekannt ist. Aber wenn die Menschen nicht wirklich im Geist erfasst sind, in dieser lebendigen Beziehung mit Jesus leben, dann ist das ein totes Programm. Dann bringt das nichts als außer religiösen Aktivismus. Aber Gott geht es um etwas anderes. Es geht ihm um unsere Beziehung mit ihm. An die Christen in Laodicea schrieb er: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Offenbarung 3,15. Als ich das erneut gelesen habe, hat es mich echt ein bisschen schockiert. Es ist Jesus anscheinend Liebe, dass wir kalt sind, ihm gar nicht nachfolgen, gar nicht glauben, als halt so ein bisschen, als halt lauwarm. Ich finde das recht krass, dass er lieber auf Jünger verzichtet, als auf Jünger, die ihm lauwarm irgendwie hinterhertrotteln. Ich habe mich auch gefragt, an was sieht man eigentlich, ob ein Christ heiß ist? Irgendwie muss ja das zum Ausdruck kommen. Also ich denke, das ist nicht nur eine innerliche Sache, oder? Wie sieht man das? Ich glaube, da ist ein Feuer da in solchen Menschen. Die Christen dort meinten, dass ihnen an nichts fehle. Sie haben nicht bemerkt, in was für einem jämmerlichen, erbärmlichen Zustand sie sind, nämlich arm, blind und nackt, gemäß Vers 17. Ich finde das wirklich krass, es hat mich ein bisschen schockiert und ich musste für mich auch über die Bücher und habe gesagt: Herr, wenn ich meine, mir fehlt nichts und ich bin brennend oder so, zeig es mir auf, wo ich nicht brenne. Ich will in Leidenschaft zu dir leben. Ich habe ein Leben und das Leben will ich voll und ganz für meinen geliebten König leben. Mit allen Konsequenzen. Und so ein Lebensstil beflügelt doch eigentlich. Auf dem Sofa hocken und nichts tun ist irgendwie langweilig, oder? Aber wenn wir mit dem Herrn leben und ihn erleben, das bringt Feuer in unser Leben. 5 der 7 Gemeinden bat Jesus, Buße zu tun. Ein sehr altmodischer Begriff, ich weiß. Was heißt das? Es heißt auf jeden Fall nicht zu büßen. Es heißt nicht, dass wir eine Strafe abbezahlen müssen. Jesus hat ein für alle Mal gebüßt. Er hat den ganzen Kelch des Zornes, des gerechten Zornes Gottes für sich ausgetrunken. Da ist nichts mehr übrig, kein Tropfen. Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Die Schuld ist beglichen. Wir sind vor Gott gerechtfertigt und total wiederhergestellt. So hat schon Jesaja vorausgesagt: Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Jesaja 53,5. Und im Kolosser 1,22 steht: Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Weil wir den stellvertretenden Opfertod Jesus angenommen haben, sind wir befreit von aller Schuld und Sünde. Wir müssen nichts mehr büßen. Die Strafe ist bezahlt. Uns ist vergeben. Wie herrlich ist denn das? Heißt es, dass wir gar nicht mehr Buße tun müssen? Ich glaube nicht. Zumindest die 5 Gemeinden hat Jesus zur Buße aufgerufen. Im biblischen Sinn bedeutet Buße tun, Umdenken, Umkehr, Reue, unser Denken und Handeln zu verändern. Oder besser gesagt, von Jesus verändern zu lassen. Wenn Jesus zur Buße aufruft, dann droht er nicht mit Strafe. Im Gegenteil, dann lädt er ein, das Angebot der Vergebung und Veränderung anzunehmen. Ohne Tadel waren nur zwei Gemeinden, nämlich Smyrna und Philadelphia. Interessant, dass Jesus der Gemeinde in Smyrna sagte, dass sie zwar arm, aber in Wirklichkeit reich ist. Der Gemeinde in Philadelphia attestiert Jesus zwar eine kleine Kraft, aber anscheinend kommt es Gott eben nicht auf diese Dinge an, nicht auf Reichtum und Stärke. Gott ist auf andere Dinge aus. Ihm ist es wichtig, dass wir einander und ihn lieben, dass wir nahe an seinem Herz sind. Fassen wir kurz zusammen die Dinge, die ihm wichtig sind. Liebe, die sich in Taten äußert. Wie gesagt, Liebe braucht Taten. Ich kann zwar ein Einsiedler sein und sagen, ich liebe die ganze Welt, aber es ist ein bisschen schwierig, oder? Treue und Hausharren, dranbleiben, auch in schwierigen Umständen. Wir alle haben immer wieder schwierige Umstände und sind gefordert. Und da ruft uns der Herr auf, bleib dran, glaub mir, ich komme ans Ziel. Glaube, der zu Handlungen führt. Auch hier, ich kann zu Hause sitzen und glauben, aber der Glaube fordert mich zu Taten heraus, fordert mich heraus, etwas zu tun. Am Wort festhalten, falsche Lehre und ihre Konsequenzen hassen. Auch hier müssen wir uns immer wieder hinterfragen, bin ich auf dem Kurs? Im letzten Brief im Kapitel 3 der Offenbarung sagt Jesus, wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. So wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was der Gottesgeist den Gemeinden sagt. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, hatten wir es ja von Jesus in uns. Jesus, der Sieger, der totale Sieger, der lebt in dir und mir. Und das macht uns zu Siegertypen. Je mehr Raum wir diesem Sieger in uns geben, desto mehr werden wir zu überwinden. Ich denke, wir alle wünschen uns, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, die Gott gefällt. Und viele von euch setzen sich tatkräftig dafür ein. Wir haben gehört, dass Gott davon Notiz nimmt, dass unser Einsatz für ihn nicht vergeblich ist. Gott nimmt Notiz zum Beispiel von Robby, der immer als erster hier ist und die Ketten aufmacht. Oder von Laura, die so treu die Infosfolie macht. Oder von Matthias, der heute Morgen auch früher kommen musste wegen der Technik. Gott nimmt davon Notiz. Das geht an ihm nicht einfach so vorbei. Und er wird ein treuer Vergelter sein. Ich schließe mit der Ermutigung, die der Paulus seinen Mitstreitern schrieb. Da ist Gott nicht mehr her. Der hat schon aufgegeben. Naja, ist egal. Jetzt sehen wir es halt so. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Geschwister. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was wir für ihn tun. 1. Korinther 15, 57 und 58. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Ich finde das so schön. Was wir für ihn tun, davon nimmt er Notiz. Und das wird nicht vergeblich sein. Und ich wünsche mir, wir sehen mehr davon. Ich sage ihm manchmal, ich möchte mehr sehen von dem, was ich da versuche zu tun. Aber seine Zeit wird kommen. Seine Zeit wird kommen, wo sichtbar wird, wo der Same aufgehen wird. Nichts ist vergeblich, was wir für ihn, unseren geliebten Herrn, tun. Das ist doch eine schöne Zuversicht. Das motiviert doch, dass wir uns hingeben. Herr, dass wir sagen, noch eine Runde, bis die Mauer fällt, noch eine Runde, ich bleib dran, weil du auch treu bist, will ich treu bleiben. Ja, Nun möchte ich noch beten und dann singen wir noch ein gemeinsames Lied. Ohne Musikinstrumente, aber mit dem PC. Und dann wird der Freddy dann noch einige Informationen weitergeben. Vater, und ich will dir einfach danken für deine Güte, deine Treue, deine Liebe. Herr, du bist so ein wunderbarer Gott. Du hast so viel für uns investiert. Alles hast du gegeben, alles. Herr, und ich will mein Leben auch ganz für dich leben. Ich will das eine Leben, das du mir geschenkt hast. Weil ich lebe so, dass es dich freut, mein lieber Vater. Herr, hilf mir immer wieder, die rechten Prioritäten zu setzen. Hilf uns allen, Herr, den Blick aufs Wesentliche zu richten, auf dich, du wunderbarer Jesus. Dein Reich immer wieder im Fokus zu haben. Zu sagen, Herr, wir leben für dich. Wir leben nicht für irgendetwas, ein schönes Häuschen oder eine gute Arbeit oder was. Wir leben für dich, für die Ewigkeit mit dir. Danke dir, Herr, dass du Notiz nimmst von unserem ganzen Leben, dass du ja sogar die Haare auf unserem Kopf kennst. Herr, du bist so ein wunderbarer Vater. Danke für deinen Geist, der uns alles schenkt, was wir zum Leben brauchen, Herr. Danke für deinen Geist, der in uns wohnt und uns zu mehr überwinden macht. Dass es nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus deiner Kraft ist. Weil du uns alles gibst, was wir brauchen, Herr. Überreich gibst du. Unser Becher überfließt. Du bist ein wunderbarer König. Ich preise und ich ehre dich. Und wir sagen einfach gemeinsam, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, wie im Himmel so auf Erden sollst du verherrlicht werden, Jesus. Herr, wir wollen, dass du in das Land hinein, das Tal hinein, dass du bald wiederkommen kannst, Herr. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen.